Wir sind zurück mit einer neuen Folge Bases Loaded und diesmal auch mit Intro. Ab dafür! Kevin, so spielt man ein Intro ab.
Ah, okay. Dann weiß ich das nächste Mal.
Was war da letzte Mal los? Wo war das Intro? Ich war im Urlaub und wollte Podcast hören und es ist kein Intro abgespielt worden. Da habe ich mich ein bisschen gewundert.
Verloren gefühlt?
Ja, sehr verloren gefühlt, definitiv.
Ach Mensch, ja, dann werde ich nächste Mal drauf achten.
Ja, also einmal die Praktikantenrolle übernommen und dann erstmal direkt nicht vollends überzeugen können. Spaß beiseite, habt ihr natürlich sehr, sehr gut gemacht. Und den Intro-Einspieler vergessen zu haben, das lasse ich euch gerade noch mal so verzeihen.
Ja, man muss ja auch noch Ziele haben, ne? Wenn alles einwandfrei gelaufen wäre, wäre ja auch langweilig.
Ey, du sagst es. Elton hat sich auch langsam hochgearbeitet bei Stefan Raab. Ist auch eine schöne Überleitung jetzt, ne? Hast du es geguckt?
Ja.
Freust du dich, dass er wieder zurück ist?
Tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob da, ich meine, ich habe mich ja schon als Taylor Swift-Fan geoutet, ne? Dann kann ich mich jetzt auch als Stefan Raab-Fan outen. Also ich finde den eigentlich immer relativ unterhaltsam. Ob das jetzt das Comeback nochmal sein muss, muss man gucken. Also ich kann mir noch nichts unter der Show vorstellen, aber ich werde auf jeden Fall mal reinschalten.
Ja, ich glaube, reinschalten werde ich auch nicht. Aber ja, er hat sein Comeback gegeben, wir kommen jetzt auch aus einer kleineren Pause wieder zurück. Urlaubsüberschneidungstechnisch hat sich das alles letzten 2 Wochen, glaube ich, 2,5 Wochen, ja, nicht immer so hundertprozentig ergeben. Aber jetzt sind wir passend zur Crunch-Time wieder zurück. Es sind nur noch 2 Wochen und ich weiß nicht, wie es dir, Kevin, geht, aber man hat jetzt so langsam das Gefühl, dass jedes Spiel zählt, oder?
Ja, und ich muss sagen, ich bin schon an dem Punkt, wo ich ein bisschen wehmütig auf die Saison gucke, weil man merkt auch an den Zeiten der Spiele, dass sie immer wichtiger werden, weil sie in die amerikanische Primetime gesetzt werden oder immer in Nähe Richtung Primetime. Wir in Deutschland müssen uns hier die Nächte um die Ohren schlagen und lange dürfen wir guten Baseball nicht mehr genießen. Darum auch ein bisschen Wehmut.
Dann ist es also nicht nur mir so vorgekommen, dass auch so unter der Woche gar nicht mehr so viele Spiele irgendwie gerade ausgetragen werden, ne?
Ja, also ich glaube, letzte Woche habe ich nur, ich meine, Pirates gegen Cardinals gesehen, wenn ich mich richtig erinnere. Pirates Cardinals, meine ich, war es. Und das war um 18:35 Uhr. Ansonsten läuft alles in Richtung Mitternacht hier bei uns und später, wenn es an die Westküste geht.
Das werden wieder lange Nächte werden. Aber was ist dir denn so jetzt in der letzten Woche so hängen geblieben? Was ist, Kevin, dein Moment der Woche?
Ich bleibe mal ganz aktuell. Heute Nacht der Walk-Off-Hit von Starling Marte von den Mets gegen die Nets, auch ein schwieriges Duell auszusprechen. Aber ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, als ich weiß nicht, ob es vor der London Series, hast du mich ja gefragt, wer einer meiner Lieblingsspieler bei den Mets ist. Da habe ich gesagt, Starling Marte, weil er so eine Energie hat, dass er immer was bewegt. Und ich finde, das hat man da auch wieder toll gesehen. Und darum ist das mein Moment der Woche. Super, super Energie, super tolles Team. Ich bin bereit für die Mets in den Playoffs.
Ich habe tatsächlich nur das Kondens-Game heute Morgen kurz angeguckt. Die Mets haben auch relativ spät erst sich überhaupt in die Extra-Innings reingerettet, ne?
Ja, genau.
War jetzt aber auch gegen Nationals ist jetzt Auftakt einer 3-Game-Series. Ich glaube, da werden wir später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, gerade auch um die Teams des Wildcard-Races. Ihr seht das ja auch anhand des Folgentitels, worüber wir heute hauptsächlich sprechen werden. Aber das ist eine ganz, ganz wichtige Serie jetzt auch für die Mets, um natürlich im Kampf um die Wildcard mithalten zu können. Das eigentlich sind die Nationals ein guter Gegner, den sie da gerade aktuell vor der Brust haben, oder?
Ja, vor allem, wenn man dann guckt, was dann wartet auf die New York Mets. Aber wir wollen ja noch nicht zu viel vorwegnehmen.
Und Cliffhanger. Bevor wir,
kleiner Cliffhanger, ja. Ja, der Praktikant hat auch ein bisschen was gelernt, ne, in der Zeit, wo du nicht da warst.
Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
Jetzt hattest du ja Zeit, 2 Wochen Baseball intensiv zu verfolgen, ohne Podcast-Verpflichtungen. Welche Serie, welches Spiel, welcher Moment ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
Da ist natürlich sehr, sehr viel in diesem Zeitraum passiert, gar keine Frage. Aber ich will gar nicht so groß in Erinnerungen schwelgen, sondern eher vielleicht aufs Tagesgeschehen eingehen. Und da bin ich bei meinen Dodgers hängen geblieben. Die Dodgers, gerade vielleicht so ein bisschen am Straucheln. Ich weiß nicht, wie empfindest du es, als jetzt nicht in der Dodgers-Bubble hängender. Siehst du es auch so?
Ja, Geht mir ähnlich. Aber immer, wenn ich denke, jetzt strauche, jetzt sind sie tief im Sumpf, gewinnen die Dodgers wieder.
Ja, da komme ich auch nochmal gleich drauf zu sprechen. Also ich gehe, wie gesagt, auf die Dodgers gegen die Braves-Serie jetzt am vergangenen Wochenende von Samstag bis heute Nacht wurden die Spiele ausgetragen. Insgesamt 4 Spiele. Die Serie ist mit 2-2 ausgegangen. Mein Moment der Woche ist aus Spiel 3, aber wir gehen chronologisch das Ganze mal durch. Spiel 1 sind nämlich die Dodgers sehr, sehr schnell und früh mit 0-5 in Rückstand geraten und haben dann auch verdient mit 2-6 verloren. Die Big Four der Dodgers, Otani, Betts, Freeman und Hernandez, haben in dem ganzen Spiel gerade mal einen Hit bei 15 At-Bats. Das ist schon sehr krass, gerade bei denen erwartet man eigentlich viel, viel mehr. Spiel 2 war dann eigentlich auch fast ähnlich wie Spiel 1, aber auch hier relativ schnell hinten 1-4. Im sechsten Inning dann wirklich ein totaler Kollaps von den Dodgers mit 6 kassierten Runs. Man lag dann 1-10 hinten, hat auch das Spiel dann 10-1 verloren. Und da die Big Four von den Dodgers auch hier wieder fast gar keinen Impact, 3 Hits bei 12 At-Bats, also wenn wir uns mal in 4 von 27 für Otani, Betts, Freeman und Hernandez, das kann man sich eigentlich gar nicht richtig vorstellen. Und natürlich, wenn die offensive Schlagkraft fehlt, dann verliest du dieses Spiel auch relativ deutlich und auch verdient. Spiel 3, da kommt ja dann mein Moment der Woche dann her. Das war ein relativ enges Spiel die ganze Zeit, bis bei den Dodgers dann irgendwie offensiv mal der Knoten geplatzt ist. Und zwar mit 7 Runs im 9. Inning. Man hat das Spiel dann mit 9-2 gewonnen. Also bis zum 9. Inning stand es natürlich dann 2-2, dann insgesamt 7 Runs. Und die Dodgers hatten dabei ein Back-to-Back-to-Back-Home-Run von Hernandez, Edmund und Muncy. Also insgesamt 3 Home-Runs in Folge im 9. Inning. Und man hat das Spiel dann 9-2 gewonnen. Das sieht man definitiv nicht alle Tage. Und schaut euch gerne die Condensed-Game dort an. Auch stimmungstechnisch, es waren wieder mal sehr, sehr viele Dodgers-Fans bei den Braves, aber auch auswärts. Also stimmungstechnisch war das kurzzeitig, hat man das Gefühl, es war ein Heimspiel gewesen. Kommen wir noch zum letzten Spiel. Das Spiel 4 haben die Dodgers 9-0 gewonnen. Das klingt ja jetzt erstmal sehr, sehr deutlich. Das war es allerdings gar nicht. Beide Teams hatten gerade mal 4 Hits. Die Braves haben dabei 7 Runner auf Base stehen lassen. Ja, die Dodgers haben dann natürlich mit 4 Hits irgendwie, waren gnadenlos effektiv, 9 Runs produziert, Spiel dann 9-0 gewonnen, aber wie gesagt, ein sehr, sehr knappes Spiel eigentlich. Also man hätte einen Sweep der Braves wäre, so kann ich es als Dodgers-Fan sagen, nicht unverdient gewesen. Aber jetzt komme ich eigentlich auf das, was du auch gerade schon gesagt hast, die Dodgers retten sich da immer so ein bisschen wieder raus. Jetzt auch gegen die Cubs letzte Woche hat man ja auch die ersten 2 Spiele relativ deutlich verloren, hat dann aber trotzdem mal wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen können, dass man zumindest das letzte Spiel dann gewonnen hat und jetzt auch diese Serie. Sah es eigentlich so aus, als würdest du gesweept werden. Du kriegst dann trotzdem noch einen Split mit 2-2. Das ist vielleicht gut für die Moral, auch für die Postseason, dass die Dodgers wissen, okay, wenn wir wollen, so ungefähr, dann kriegen wir auch die Siege. Aber jetzt natürlich bitter, Tyler Glasnow wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr für die Dodgers pitchen dürfen. Und das ist ein Thema, die Dodgers die ganze Saison ja schon beschäftigt, das Verletzungspech. Und das könnte natürlich für einen tiefen Postseason-Run arge Probleme machen, dass Tyler Glasnow nicht mit dabei ist. Zumindest Yamamoto ist er jetzt wieder, ich glaube 2 Starts hat er jetzt gegeben, sah dort jeweils sehr, sehr gut aus, aber dass Tyler Glasnow natürlich jetzt auch noch mit ausfällt, das ist schon sehr brutal.
Eine Frage dazu, jetzt ohne das genau verfolgt zu haben, Tyler Glasnow hat aber die ganze Saison schon etwas immer mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, oder? Oder kam es immer nur so vor?
Ja, ich glaube, es ist jetzt das zweite oder dritte, ich glaube das dritte Mal, dass er auf der IL gesetzt worden ist. Ich weiß nicht, ist er jetzt schon offiziell auf der IL? Ich glaube schon. Aber er hatte schon ein paar Mal mit Problemen zu tun gehabt. Werte bei den Dodgers nicht mit Verletzungen bisher zu tun gehabt. Ich glaube, die Frage könnte man auch mal stellen. Und da will ich, glaube ich, nicht ganz so viele mir gerade einfallen, die die Saison weitestgehend verletzungsfrei gespielt haben.
Ja, ich glaube, die Geschichte mit den Verletzungen wurde ja auch so ein bisschen bei der Vertragsunterschrift von Tyler Glasnow thematisiert am Anfang, inwieweit er ja fit bleiben kann, fit wird. Und das ist bei so Spielern, die in Anführungsstrichen immer ein bisschen verletzungsanfälliger sind.
Okay.
Ja, immer so ein kleines Glücksspiel, ne?
Und wenn du dann natürlich nicht den tiefsten Kader im Pitching hast, dann muss er mehr Innings fressen als vielleicht ursprünglich geplant. Und das kann natürlich dann auch zu der einen oder anderen schnelleren Verletzung nochmal wieder führen.
Ja. Aber bevor wir weitermachen, muss ich nochmal kurz einhaken. Ich wollte dich gerade nicht unterbrechen in der Spielzusammenfassung. Ich frage mich jetzt, wann ich den Moment verpasst habe, wann aus der Big Three der Dodgers die Big Four wurden.
Hernandez liefert die ganze Saison doch eigentlich schon ab. Also.
Ja, aber ersetzt er dann nicht ein? Oder haben wir dann wirklich vier Spieler auf? Also Otani natürlich nochmal eine Klasse mehr, aber drei Spieler auf absolutem Weltklasseniveau.
Ich frage dich, würdest du in dem Fall jetzt bei den Dodgers Hernandez ausklammern wollen?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Aber eigentlich kann man ihn gar nicht nach der Saison ausklammern. Den einzigen, den man ausklammern könnte, aufgrund der Verletzung, aber nicht aufgrund der Leistung, wäre Betts momentan.
Momentan oder generell?
Momentan. Aufgrund der Verletzung einfach, weil er die ganze, ja, okay. Also, ja, ja okay. Das also aber, nicht aufgrund der Leistung, ja.
Aber gut, natürlich, wenn du Betts dann als Pitcher vor dir stehen hast, wärst du vielleicht auch mal ja. Muffenflattern, ne? Also, ich habe das parallel echt aufgerufen, Otani 47 Home Runs, Betts 17 Home Runs. Gut, wie lange war der jetzt insgesamt verletzt? Über einen Monat auf jeden Fall. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ne? Ja, 22 Home Runs war auch zwischendurch, ja wegen seinem Sohn raus. Hernandez mit 29 Home Runs. Also ich würde das die Dodgers Big Four nennen.
Ja. Ja, wer hätte das gedacht?
Ja, ne? Die Dodgers Big Four ist ein geiler Name. Gibt es den offiziell?
Weiß ich nicht. Vielleicht haben wir jetzt gerade eine Marke gegründet.
Die Dodgers Big Four, ne? Mit so geilen Merch, mit den vier Köpfen vor den Spielern drauf.
Ja.
Was? Ja, ich gehe mal unter die Grafikdesigner und werde mir selber ein T-Shirt erstellen, werde bei den Dodgers nach Rechten fragen und dann gehe ich damit groß in Produktion.
Meld es an, bevor sie selber auf die Idee kommen.
Ich werde es machen. Ich nehme schon Bestellungen an, gerne auf uns auf Instagram schreiben oder auf Discord schreiben und dann seid ihr einer der Ersten, die ein Dodgers Big Four T-Shirt bekommen.
Oh, sehr schön.
Sehr schön, ne? Schön war, glaube ich, auch das Debüt von Acuña, ne?
Genau. Der Luis Angel Acuña hat sein Debüt in der MLB gefeiert. Am Samstagabend gegen die Phillies. Ich habe es auch tatsächlich nach dem Raab-Kampf beziehungsweise zwischendurch gesehen, weil es mich sehr interessiert hat. Und er konnte in der Series auch direkt zwei Hits verbuchen. Und dann kann man eigentlich nur sagen, welcome to the show. Ich bin gespannt, wie er sich schlägt. Sein großer Bruder macht es ja eindrucksvoll vor.
Sein großer Bruder, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe ihn nicht mitbekommen. Ist er der kleine Bruder ja. von Ronald Acuña?
Ja.
Ach, cool. Das ging tatsächlich leider komplett an mir vorbei.
Genau, das ist der kleine Bruder von Ronald.
Ja, wieder eine Familiendynastie in der MLB.
Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich glaube, es gibt noch einen kleineren Bruder, der auch in den Minors unterwegs ist.
Acuña Big Three, das nächste T-Shirt, was ich erstellen werde.
Perfekt, so können wir weitermachen.
Ich werde ein Modelabel gründen, ich merke es schon so mittlerweile. Also, stark auf jeden Fall. Also jetzt bei den Mets ist er gerade auch bei einem sehr, sehr aufstrebendem Team unterwegs und kann ja vielleicht noch über den September hinaus sich letzten Endes beweisen, aber da kommen wir Cliffhanger nochmal drauf zu sprechen auf jeden Fall.
Boah, heute haben wir es ja auch mit den Cliffhangern, ne?
Grandios.
Oh, perfekt. Was ist sonst noch passiert? Ich habe heute Morgen ein Interview von Mike Trout gesehen. Hast du es auch gesehen oder gelesen, zufällig?
Ja, er hat unseren Ratschlag so ein bisschen befolgen wollen, ne?
Ja, ich war direkt ein bisschen stolz auf uns, ne? Wenn wir jetzt nochmal an unsere Mike Trout-Folge zurückdenken und mögliche Alternativen, Eventualitäten durchgegangen sind, haben wir gesagt, es wäre vielleicht möglich, sich nur aufs Hitting zu konzentrieren als Designated Hitter. Und was hat er uns im Interview mitgeteilt?
Dass das auch definitiv ein Gedanke ist, den er gerade ja, evaluiert.
Genau, er zeigt sich. Aber ganz ehrlich, den Eindruck vom Sportler Mike Trout, den hatte ich von vornherein, dass er jetzt nicht so ein Typ ist, der irgendwie an etwas festhält oder an irgendwas, ja festhält, habe ich jetzt gerade schon gesagt, dass das nicht da ist, um sich selbst irgendwie zu inszenieren. Und darum finde ich das irgendwo nachvollziehbar, wie er sich da positioniert. Und er hat ja, warum auch immer, in Anführungsstrichen, eine sehr enge Bindung zu den Angels und zeigt sich da ja auch kooperativ einfach, um die Franchise nach vorne zu bringen. Ne?
Du hast gerade gesagt, warum auch immer eine sehr enge Bindung an die Angels. Das Bild hatte ich dir geschickt gehabt. Hast du es zufällig schon gesehen? Was ist das Beste, wenn Disneyland das...
Ja, genau.
Wenn Disneyland der schönste Ort auf Erden ist, was ist der schlechteste Ort auf Erden?
Das Angel Stadium.
Right down the street war, glaube ich, stand da.
Dann. Ja, genau.
Das war also Angels Fan, sorry, wenn ihr zuhört, aber es war ein bisschen sehr amüsant, das tatsächlich zu lesen. Ja, er fühlt sich scheinbar sehr wohl bei den Angels und von daher, wenn er das auch so sieht und auch so anerkennt, dann ist es wirklich nur aller Ehren wert, dass Trout dann halt auch diesen Schritt letztendlich dann gehen würde, als ich komplett als designated hätte, in Anführungszeichen zurückzuziehen. Aber ich denke, das wäre auch die richtige Entscheidung, sowohl für ihn als auch letzten Endes für die Franchise, damit die Franchise noch möglichst lange von Trouts Hitting-Fähigkeiten profitieren kann.
Ja. Ja, und wer weiß, wie es quasi in anderthalb Jahren aussieht, wenn er eine Saison als Designated Hitter gespielt hat und dann absolute Fabelzahlen auflegt, ja. Dann kann man ja weiter gucken. Ne? Aber für mich absoluter Sportsmann, keine Star-Allüren und stellt sich absolut in den Dienst der Mannschaft, finde ich super.
Die MLB hätte es, glaube ich, zwischenzeitlich sehr, sehr gerne mal anders gehabt, aber ist halt leider nicht, ja. Mike Trout so unterwegs ist. Man ihn super hätte promoten können, aber was jetzt zumindest die MLB oder beziehungsweise die San Francisco Giants beziehungsweise der Oracle Park vermarkten konnte, war jetzt der erste Splash-Hit eines Right-Handed Batters und das Ganze nach 25 Jahren, seitdem die Giants im Oracle Park spielen. Krass.
Ich konnte das gar nicht glauben irgendwie, als ich die Statistik gesehen habe.
Wie viel sind da mittlerweile? 100, 110, 116, glaube ich, insgesamt sind dort schon rein? Also ich... Das klingt jetzt auch erstmal relativ wenig, ja. 25 Jahren, aber ich glaube irgendwo so, wenn man es immer so im Stadion sieht, ich habe jetzt die Zahlen nicht genau, aber es sind auf jeden Fall, ich glaube, 110 plus ein bisschen was ungefähr. Und jetzt der erste Right-Handed Batter, der das geschafft hat. Krass. Also das ist so eine wilde Statistik. Allein, wer führt das 25 oder wer damit angefangen, das zu überprüfen? Aber naja, ist ein Statistik-Sport.
Ich wollte gerade sagen, im Baseball wird alles erhoben. Alles.
Ja, das ist wirklich geisteskrank. Also ich glaube, so Statistik-Nerds, ich glaube, die würden sich im Baseball, die können sich da richtig auslassen. Das würde denen richtig geil gefallen.
Ich glaube, das machen die tatsächlich auch. Aber ich ja, muss auch sagen, ja. Bei der Statistik erwische ich mich auch immer selber, wenn ich Spiele der Giants gucke, dass ich darauf warte, wenn es in Richtung Home Run geht, etc., dass ein Ball darüber fliegt.
Und ja, das ist so. Das könnten sie marketingtechnisch auch nochmal vielleicht ein bisschen als Tool benutzen. Da kann ich auch vielleicht nochmal ein Trikot für erstellen oder ein T-Shirt für erstellen. Fehlt mir gerade noch die kreative Idee.
Heute hast du Pläne mitgebracht, ey.
Ja, wow. Richtig viele Pläne. Ich habe viel Zeit, mir Pläne zu überlegen.
Ach Gottchen.
Ist sonst noch irgendwas uns hängen geblieben? Ja, vielleicht eine Sache ist uns noch hängen geblieben. Die Geschichte mit dem Sechstrunden-Pick der Minnesota Twins. Derek Bender.
Ach ja, stimmt, das hast du mir ja geschickt. Und ich habe es nicht verstanden, warum es passiert ist, aber erzähl mal.
Ja, also die Minnesota Twins haben ihren Sechstrunden-Pick aus dem diesjährigen Draft direkt, ja, schon fast direkt wieder entlassen. Catcher Derek Bender wurde von den Twins entlassen, weil er den gegnerischen Hittern als Catcher den nächsten Pitch, also den Pitch-Steal, durchgegeben hat. Und das ist natürlich für den Batter dann sehr, sehr einfach, wenn er weiß, was ihn gleich erwarten wird. Und so hat man da auch das Spiel verloren. Und das war ein Spiel, wo es für sein Team tatsächlich noch um den Einzug in die Playoffs ging. Und es stellte sich, glaube ich, wohl heraus, dass er einfach gerne wollte, dass die Saison beendet wird. Und darauf haben natürlich dann die Twins jetzt reagiert, weil das ist natürlich letztendlich ein No-Go gegenüber seinen Teammates und haben ihn entlassen. Also ist natürlich eine verständliche Reaktion der Twins. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen zu, dass man dann natürlich die Reißleine zieht, weil das hat natürlich mit Sportsgeist nichts mehr zu tun.
Er ist ja absolut bekloppt, ne? Also ich kann es auch immer noch nicht verstehen, was ihn genau dazu bewegt hat. Aber ich glaube, hört man so auch nur einmal und dann nie wieder.
Definitiv nicht. Also ich habe auch noch nie über den Gedanken, ne? Also klar, theoretisch könnte es ein Catcher machen, aber warum sollte er es auch machen? Klar, man kann jetzt letzten Endes immer nur mutmaßen, wieso, weshalb, warum. Es kann natürlich auch irgendwas anderes dahinter stecken. Es gab auch halt schon Stimmen, die gesagt haben, irgendwas in Richtung Depression, wenn das natürlich der Fall sein sollte, dann ist es natürlich nicht ganz so lustig. Aber man weiß es aktuell nicht. Aber wie kann man da halt als Franchise umgehen? Das ist halt das Schwierige, denke ich, letzten Endes.
Mein erster Gedanke war tatsächlich, weil wir am Anfang der Saison auch immer so eine Debatte ums Wetten hatten, dass der in irgendwelche Sportwetten verstrickt ist. Aber
Habe ich das zumindest bisher nicht.
Nee, ich auch nicht. Das kam mir nur in den Sinn, weil das wird für mich logisch erklären, warum jemand sowas macht. Aber aus eigenem Antrieb, ja okay, wenn da irgendwie Depression oder so, da will ich jetzt nicht zu sagen. Da ist ein ernstes Thema. Aber so aus eigenem Antrieb, nur weil er in Anführungsstrichen keinen Bock hat, fände ich das schon irgendwie krass.
Das wäre schon sehr heftig. Aber vielleicht gibt es da irgendwann nochmal ein Update, aber das ist zumindest das, was man aktuell weiß. Und wenn, wie gesagt, erstmal alles so richtig ist, wie es bisher wiedergegeben worden ist, dann ist halt danach der Schritt der Twins natürlich komplett nachvollziehbar.
Absolut, absolut.
Wollen wir da auf den Cliffhanger jetzt auch mal so langsam, aber sicher eingehen, dass wir einfach mal jetzt so nach 2,5 Wochen einfach mal ein bisschen in die Divisions reingucken. Ich habe es schon vorhin gesagt, wir sind in der Crunch-Time drin. 2 Wochen, nicht mal mehr 2 Wochen Regular-Season-Baseball haben wir. Das heißt, so langsam, aber sicher haben wir ein Bild davon, welches Team gegebenenfalls die Division clinchen wird oder wer halt den Weg über die Wildcard ziehen muss, um es in die Postseason zu schaffen. Sollten wir gleich mal eingehen drauf, ne?
Ja.
Wollen wir einfach mal gucken, was wir so beide denken, wer die jeweiligen Divisions holt und anschließend gucken wir in der Wildcard so ein bisschen rumgucken, wo wir denken, wer zieht es darüber ein, wer hat noch wen als Gegner?
Gerne, machen wir so. Fangen wir an mit der National League West oder heben wir uns die für den Schluss auf?
Ich bin da ganz flexibel. Wir können von unten nach oben, von der Mitte nach unten und wieder nach oben. Schieß einfach los. Wenn du National League West schon gesagt hast, dann go for it.
Dann go for it. Wer gewinnt denn deiner Meinung nach die National League West?
Ich habe es ja gerade schon mal kurz gesagt, die Dodgers sind gerade nicht ganz so konstant unterwegs, aber sie ziehen immer wieder den Kopf aus der Schlinge raus. Deswegen denke ich, dass die Dodgers sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen lassen werden. Dafür war man jetzt einfach die ganze Saison eigentlich da oben und von daher denke ich, dass es keinen großen Weg um die Dodgers drumherum gehen wird. Auch das restliche Programm, Miami Marlins, Rockies, Padres und nochmal wieder die Rockies, ist jetzt auch vielleicht, abgesehen von den Padres, nicht mehr das Allerschwerste.
Ja, definitiv.
Was sagst du?
Ich muss ja jetzt ein bisschen die Padres-Fahne hochhalten. Ne? Ich habe mich die ganze Saison in Understatement geübt, was die Padres-Leistungen aber auch gerechtfertigt haben. Aber ich fange mal so an. Welches Team hat den besten Rekord seit dem All-Star-Game?
Wenn du mich schon so fragst, könnten die Padres gewesen sein.
Die Padres. Die Padres haben mit der Trade Deadline ihren Bullpen noch erweitert. In Tiefe und in Qualität. Joe Musgrove und Yu Darvish sind zurück, um die Rotation zu unterstützen und haben auch beide starke Outings mittlerweile. Die Padres stellen eine Top 5 Offense und sind 3,5 Spiele hinter den Dodgers. Und ich sage dir jetzt, auch wenn das Restprogramm mit Houston, Chicago White Sox, Dodgers und Diamondbacks schon fast wie ein Playoff-Weg ausschaut.
Ja, warte, du hast jetzt gerade wie ein Playoff und dann sind die Chicago White Sox mit drin. Irgendwas stimmt da nicht so ganz.
Darum habe ich gesagt, fast.
Fast, okay. Ja. Den Punkt lasse ich dir, dann hast recht.
Ja. Glaube ich, dass die Padres am Ende den gleichen Rekord haben werden wie die Dodgers und weil sie den Tiebreaker haben, werden sie die Division gewinnen.
Das habe ich natürlich jetzt nicht in meine Hochrechnung mit berücksichtigt. Aber wie gesagt, 3,5 Siegen sind die Dodgers aktuell noch vor den Padres und ich denke, selbst wenn du halt ja wirklich jetzt die Serie gegen die Padres-Dodgers verlieren sollte, selbst wenn es ein Sweep ist, dann bist du ja 0,5 Siege, sind die Dodgers dann immer noch weiter vorne. Dafür könnte ich mir halt mehr vorstellen, dass die Padres irgendwo bei den Astros oder bei den Diamondbacks 1, 2, vielleicht 3 Niederlagen nochmal einkassieren. Und ich denke, die Dodgers über die Marlins und die Rockies noch ein bisschen rüberrollen werden, hoffentlich.
Ja, also jetzt objektiv gesehen ist Dodgers wahrscheinlich der solidere Tipp. Aber ich muss ja auch ein bisschen bold an die Sache rangehen, ne? Und wir hoffen mal, du hast gerade Verletzungssorgen angesprochen. Luis Arraez hat sich etwas verletzt. Man weiß noch nicht, wie schwer die Verletzung ist. Und damit es in die Playoffs oder vielleicht sogar als Division-Sieger in die Playoffs gehen soll, hoffe ich, dass er schnell wieder fit wird. War ein bisschen bold getippt. Ich vertraue in die Padres.
Ja, Leute, macht euch nichts vor. Das Ganze kommt von jemand, der beim Tippspiel in der ersten Runde letzter geworden ist. Von daher alles in Ordnung. Können wir drüber stehen.
Ja, aber nur bei dir. Wenn ich in einem Tippspiel führe, wird es einfach nicht mehr weitergeführt. Das ist nämlich die andere Facette dieses Tippspiel-Kosmos.
Ja, da sind wir jetzt wieder im Game drin. Aber wir sind jetzt auch im Game der National League Central. Wen haben wir denn in der National League Central? Ich glaube, da sollte es jetzt bei uns keine großen zwei Meinungen geben.
Naja, für mich eindeutig die Brew Crew aus Milwaukee.
Die Brewers aktuell 87-63 sind 10 Siege vor den zweitplatzierten Chicago Cubs. Deswegen, da brauchen wir nicht großartig drüber diskutieren, denke ich.
Was ich hier nur interessant finde noch, als kleiner Fakt, vielleicht schielen die Brewers sogar auf den ersten Platz in der National League.
Ja.
Sie sind momentan 2 Spiele hinter den Dodgers und 3 hinter den Phillies. Und sie spielen noch gegen die Phillies. Also ich könnte es mir vorstellen. Ich hab so ein bisschen so ein Herz für das Team. Ne? Ich bin ja sowieso ein Wisconsin-Fan. Ich finde, Milwaukee ist eine schöne Stadt. So Small-Market-Teams müssen auch Liebe bekommen. Und die Brewers schaffen es einfach jetzt schon übers Jahr hinweg gesehen, dass sie immer eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, obwohl der beste Spieler gefühlt Jahr für Jahr gehen muss.
Und noch der Coach gegangen ist.
Stimmt.
Manager gegangen ist zu den Cubs.
Stimmt, der ist auch noch gegangen. Und dann auch noch in die verbotene Stadt, wenn man aus Wisconsin kommt. Ja, aber darum lasse ich ein bisschen Liebe für die Brewers da und wünsche ihnen einfach, dass sie möglichst weit kommen und vielleicht sogar sich einen der Top-Seeds angeln in der National League.
Ja, dann können wir gleich auf den Top-Seed auch noch mal vielleicht kurz darauf eingehen. Deswegen schließen wir sonst vielleicht die National League mal eben kurz ab. National League, sonst denke ich jetzt erstmal grundsätzlich auch keine zwei Meinungen zu geben. Philadelphia Phillies aktuell 90-60 vor den New York Mets 82-68, also 80er davor. Deswegen, ich denke, bei denen sind auch die Phillies eingeloggt.
Ja, definitiv.
Und dann können wir mal parallel so ein bisschen gucken, die Philadelphia Phillies und die Brewers, hast du gerade schon gesagt, die spielen ja nochmal gegeneinander. Das ist natürlich dann eine ganz, ganz heiße Serie. Das erste Spiel haben jetzt auch die Brewers mit 6-2 heute Nacht schon gewonnen, 2 Spiele vorher.
Genau.
Dann haben die Phillies es nochmal mit den Mets zu tun. Für die Mets geht es natürlich auch um einiges. Für die Chicago Cubs aktuell nur noch theoretische Chancen, ist noch in die Postseason über die Wildcard einzuziehen und zum Schluss dann die Nationals, die, ich glaube, auch schon offiziell tatsächlich raus sind. Also für die geht vom Prinzip da erstmal nur noch dann um die Ehre. Also relativ toughes Programm für die Phillies aktuell. Die Brewers haben es jetzt in der restlichen Saison ja dann aktuell, wie gesagt, mit den Phillies zu tun. Dann gegen die Diamondbacks, auf die Postseason über die Wildcard. Die Pirates und dann zum Schluss gegen die Mets. Also das wird verdammt hart werden. Gar keine Frage.
Ja, das wird heftig in der National League. Aber ich bin mal gespannt. Also ich kann mir da alles vorstellen. Und wenn wir jetzt, wir haben ja gerade gesagt, National League East gibt es keine zwei Meinungen, sind die Phillies. Die profitieren meiner Meinung nach noch an der langen Durchstrecke der Mets und der Braves, die immer zwischendurch zu inkonstant waren. Aber wenn man sich die Phillies jetzt seit dem All-Star-Game anguckt, sind sie ein Müh besser als ein 500er-Team, was natürlich auch immer mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Da denke ich an Bryce Harper etc. Und jetzt, pünktlich zum September, sind sie wieder ein bisschen on fire. 10-4 stehen die im September. Aber ich weiß es nicht. Also irgendwie rein vom Line-Up, Rotation etc. her, traue ich dem Phillies viel zu in den Playoffs, aber die letzten, also die Zeit nach dem All-Star-Game hat mich irgendwie so ins Wanken gebracht, was die Phillies angeht. Ja, ich glaube,
so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen so rumgedümpelt, vielleicht zu sicher auch schon gefühlt, weil der Abstand war ja relativ, relativ enorm, eigentlich fast die ganze Saison über.
Ja, weil man hatte ja wirklich in der eigenen Division hatte man ja nie den Zeitpunkt, wo man wirklich Druck hatte. Mhm. So richtig. Und ich hoffe für die Phillies, dass sie die Spannungskurve im September jetzt hinkriegen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, wenn die Brewers, die Dodgers, die Phillies, die Padres, Diamondbacks, dass das Leistungsniveau viel enger beisammen ist, als man so vor ein oder zwei Monaten gedacht hätte.
Ja, das ist definitiv. Absolut. Da habe ich dir vollkommen recht. Top Seed hattest du ja gerade schon mal kurz angesprochen. Wir sind jetzt gerade mal die Phillies, die Brewers, die wir eingeloggt haben, und die Dodgers, schrecklich die Padres, bei dir jetzt in dem Fall. Ich finde, wir sind gerade durchgegangen. Die Dodgers haben definitiv mit Abstand das leichteste Programm und sind nur ein Sieg aktuell hinter den Phillies. Deswegen, ich fände es jetzt nicht überraschend, nicht großartig überraschend, wenn die Dodgers sich doch noch den Number One Seed in der National League holen werden.
Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Ich frage mich immer nur so bei den Restprogrammen, wenn es dann tatsächlich so um die Playoffs geht, ist es ein Fluch oder ein Segen, einfaches Restprogramm zu haben? Weil dann spielt man ja mit Teams, die zum einen nichts mehr zu verlieren haben. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, ja, okay, die haben auch nichts mehr zu gewinnen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob man den Spannungsbogen dann so aufrecht erhält und dann nicht in so einen Slump gerät und dann in den Playoffs stehst du da und auf einmal sind das Teams, die richtig was auf dem Kasten haben und dann musst du liefern. Ich weiß es nicht. Ich weiß deswegen, nicht, was mir lieber wäre.
Deswegen ist, glaube ich, nochmal die Serie zumindest mit den Padres relativ gut. Das heißt, du musst vorher gegen Miami und gegen die Rockies die Spannung hochhalten, hast dann nochmal die Serie gegen die Padres, wo es wahrscheinlich dann nochmal vielleicht um die Division dann letzten Endes auch noch geht und vielleicht dann generell in dieser Serie dann vielleicht auch der Number One Seed entschieden wird in der National League. Von daher ist es ganz gut. Dann hast du nochmal die Rockies zum Abschluss, wo du vielleicht dann so ein bisschen deinen Starter auch nochmal wieder schonen kannst, wenn du das gerne möchtest. Vielleicht eigentlich ganz gut, dass da zwischendurch die Padres nochmal wieder kommen. Aber ich würde jetzt aktuell einloggen, Dodgers beenden auf 1, die Phillies auf 2 und die Brewers auf 3.
Ja, könnte ich mir in der Theorie vorstellen, aber da ich ja sage, dass die Padres die Division gewinnen können, die Dodgers ja nicht den Top-Seed holen, darum glaube ich, dass die Phillies genügend Siege einfahren werden, um den Top-Seed in der National League zu sichern.
Dann gehen wir jetzt aber sonst mal rüber in National League Wildcard-Rennen. Das ist ja, glaube ich, chronologisch jetzt gesehen am einfachsten, dass wir da jetzt in der National League bleiben, bevor wir erstmal rüber switchen in die American League. National League Wildcard Race. Aktuell deine Padres 86-65 den ersten Platz dort, die Arizona Diamondbacks 83-67 den zweiten Platz, die New York Mets 82-68 das letzte Ticket sozusagen, würden sie ziehen. Ganz, ganz knapp dahinter die Atlanta Braves mit 81-69, also nur ein Sieg dahinter. Und dann gibt es einen größeren Gap, die Chicago Cubs mit 77-73, die ich jetzt theoretisch einfach mal aus diesem Rennen rausnehmen würde. Sorry, Cubs-Fan, außer Kevin, du sagst, die müssen wir noch zumindest mit beschielen.
Nein, die sind für mich eindeutig raus.
Okay, dann sind wir da auch zumindest erstmal auf einem Level und dann gucken wir sonst mal so ein bisschen rum, gegen wen müssen die Teams noch spielen. Padres haben wir gerade schon gesagt, die Houston Astros, Chicago White Sox, Dodgers und Arizona Diamondbacks. Wenn du dem ganzen Restprogramm jetzt mal eine Schulnote geben würdest, jetzt einfach nicht, sag ich mal, wie du es persönlich finden würdest, ob du eher schwere oder einfache Gegner hast, einfach jetzt aufgrund der Tatsache, das sind deine Gegner. 1 ist sehr, sehr gut, also machbares Programm, 6 ist, ach du Scheiße.
Unabhängig jetzt vom Leistungsniveau der Padres, sondern einfach nur die Stärke der Gegner, meinst du?
Genau, richtig.
Ja, dann würde ich, also dann wäre ich, die White Sox ziehen das ja natürlich ein bisschen runter, ne? Aber an sich spielt man da oder muss gegen 3 Teams spielen, die meines Erachtens alle in den Playoffs sein werden. Und das innerhalb von wie vielen Tagen? 13 Tagen? Ja. Darum würde ich dem eine 5 geben. Also absolut toughes Programm.
Ich bin voll bei dir. 5 würde ich locker mit einloggen. Also ja. Es wäre, wenn die Chicago White Sox jetzt ausgetauscht werden mit den Guardians beispielsweise, dann ist es für mich eine 6-.
Ja, also alles, was besser als die White Sox ist, da kann man einen Case aufmachen, dass das wirklich eine 6 ist. Weil für mich Dodgers, also brauchen wir nicht drum herum reden, eins, wenn nicht das beste Team der National League. Houston Astros, für mich so ein bisschen das Dark Horse der American League, die für mich auch ein richtig starker Contender sind. Und die Diamondbacks sind jetzt im September auch wieder da, wo sie gefühlt letztes Jahr auch wieder waren und keiner weiß, wo sie herkamen. Und die sind auch bockstark. Also wird das ist echt ein toughes Programm für die Padres.
Absolut. Ich komme auf das Programm jetzt mal direkt rüber zu den Arizona Diamondbacks, die aktuell das zweite Ticket lösen würden. Aktuell in der Serie gegen die Colorado Rockies, erstes Spiel verloren, zwei Spiele folgen noch. Dann geht es zu den Milwaukee Brewers, dann kommen die San Francisco Giants und dann, gerade auch schon thematisiert, die San Diego Padres. Welche Note würdest du dem Restprogramm der Arizona Diamondbacks geben mit Rockies, Brewers, Giants, Padres?
Rockies, Brewers, Giants, Padres. Ja, da wäre ich wahrscheinlich so bei einer 3, glaube ich, einer soliden 3.
Ja.
Also ja, aber, Rockies, aber auch, ja.
Rockies auswärts ist natürlich immer so eine Sache, fallen viele Home Runs im Normalfall. Kann gut für dich ausgehen, kann natürlich auch schlecht für dich ausgehen. Aber ansonsten, klar, du hast nochmal die Giants, solltest du dich eigentlich keine großen Probleme gegen haben. Eigentlich solltest du jetzt gegen die restlichen Rockies-Spiele auch noch holen. Ich bin bei einer 3 auch vollkommen mit dabei.
Ja. Heute sind wir uns aber einig, ne?
Schön. Ja. Schlimm eigentlich sowas. Gucken wir jetzt mal, wie wir bei den Mets dann weiter vorgehen. Die New York Mets, aktuell das letzte Ticket. Und das ist ja wirklich das Kopf-an-Kopf-Rennen in der National League East zwischen den Braves und zwischen den New York Mets. Die Mets, gerade schon angekündigt, haben das erste Spiel, das war der Moment der Woche, gegen die Nationals gewonnen. Zwei Spiele folgen noch. Dann geht es gegen die Philadelphia Phillies zu Hause. Dann geht es auswärts zu den Atlanta Braves. Und das wird ein episches Matchup werden, denke ich, bevor dann der Abschluss bei den Brewers erfolgen wird. Was sagst du dazu?
Sind wir da bei einer 6?
Die Nationals würden es zumindest bei mir aktuell auf einer 5 wieder runter. Das ist so ein bisschen so die
Geschichte wie bei
den Padres, würde ich sagen.
Ja. Ja, wahrscheinlich eine 5. Absolut toughes Programm für die Mets. Aber ich finde auch, also ich finde, dieses Restprogramm haben sich die Mets auch so ein bisschen verdient und erarbeitet, dass sie jetzt die Chance haben, die Playoffs zu clinchen. Und darum freue ich mich für die einfach. Also ich glaube, wenn ich das so richtig in der Mets-Bubble mitbekommen habe, natürlich will man nie gegen die stärksten Teams irgendwie so Must-Win-Games haben. Und dann auch noch vielleicht on the road. Aber solche Spiele muss man sich auch verdienen. So sehe ich das. Du willst ja jetzt auch nicht irgendwo im Nichts rumdümpeln und gegen die Marlins, White Sox und was weiß ich nicht was spielen. Also auch nichts davon. Also ich glaube, das wären geile Spiele. Die Mets sind hyped. Die Stimmung passt bei den Mets. Und was ich jetzt noch sagen muss, weißt du, warum die Mets, jetzt spoilere ich ein bisschen, weil wir da noch gar nicht sind, aber weißt du, warum die Mets in die Playoffs kommen werden?
Gibt es nochmal wieder einen First Pitch von Grimace?
Grimace hat jetzt seinen eigenen Sitz bekommen im City Field.
Stimmt. Habe ich auch noch bekommen. Hat das einen speziellen Grund, warum der Platz genau da ist, oder ist der einfach random ausgewählt worden?
Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe nur Bilder davon gesehen, wie dieser lila Stuhl jetzt da ist.
Ja.
Ich finde diese Grimace-Story immer noch super lustig. Und vielleicht wird er als Waffe nochmal mitgenommen, damit er den First Pitch wirft. Oder als Closer. Ich bin bereit dafür.
Also wenn die Mets tatsächlich in die Postseason einziehen sollten, dann sollte es eigentlich so ein, ja, ich würde schon sagen Bubblehead, aber keine Ahnung, irgendwie so eine geile Aktion geben, dass alle im Mets-Stadion dann irgendwas von Grimace haben. Und stell dir das Bild mal vor, wie damals bei den Philadelphia Eagles mit den Hunden.
Ja.
Mit der Underdog-Geschichte.
Ja.
Wenn die Mets das in den Postseason richtig aufziehen würden, dann wäre das episch auf jeden Fall. Aber es gibt eine Franchise, die etwas dagegen ist, sind die Atlanta Braves, die ja aktuell nicht in der Postseason drin sind. Ein Sieg aktuell hinter den New York Mets. Und die reisen jetzt zu den Cincinnati Reds, reisen anschließend weiter zu den Miami Marlins und dann gibt es ja zu Hause die epische Serie gegen die New York Mets und dann schließt man das Ganze ab gegen die Kansas City Royals. Und da auch schon mal ein kleiner Spoiler, die Royals haben ja auch noch aktuell Postseason-Ambitionen, von daher auch ein schwieriger Gegner. Was sagst du denn zu dem Restprogramm?
Ja, da haben wir ja quasi das konträre Programm zu dem Mets-Abschluss, finde ich. Relativ einfach, in Anführungsstrichen, jetzt gegen die Reds und Marlins, dann natürlich der direkte Fight gegen die Mets und abschließend nochmal stark gegen Kansas City Royals. Ich würde das insgesamt, glaube ich, so im Dreierbereich wieder sehen.
Es ist eklig, ich wollte genau das. Aber das ist bei mir gerade auch so eine Milchmädchenrechnung. Es geht los mit einer 1, endet mit einer 6, also gebe ich eine 3.
Ja. darum immer Bewertungsskalen immer ungerade machen, dann muss man sich für eine Seite entscheiden.
Was machen wir denn jetzt mit den Informationen? Wen loggen wir denn letzten Endes ein, über die Wildcard einzuziehen?
Ja, also in meiner Logik gewinnen die Padres ja die Division. Das heißt, das erste Wildcard-Ticket bekommen die Dodgers. Aber selbst wenn es umgekehrt wäre, würde ich sagen, Dodgers-Padres bekommen die erste Wildcard in der National League. Die zweite ist für mich auch schon safe bei den Diamondbacks. Und bei der dritten Wildcard gehe ich, und das habe ich schon damals noch als fleißiger Zuhörer, als ihr nach den Hot Takes für die Saison gefragt habt, habe ich gesagt, die Mets clinchen den dritten Wildcard-Spot. Und jetzt sage ich es wieder. Go Mets.
Ich fange von hinten einfach mal an, weil dann bleibe ich thematisch direkt bei den Mets. Ich würde es den Mets vom Herzen gönnen, es tatsächlich in die Postseason zu schaffen, aber ich gehe fest davon aus, dass die Mets die Serie gegen die Braves verlieren werden, und das wird einfach der Neckbreaker sein. Und dass die New York Mets tatsächlich diesen Platz aktuell noch an die Braves abgeben werden. Die Braves sind einfach die Braves. Von daher glaube ich, sind die vielleicht ein bisschen das abgezocktere Team aktuell. Zweiten Platz werden die Arizona Diamondbacks bleiben und den ersten Spot holen dann letztendlich die San Diego Padres bei mir. Ich denke, zwischen den Padres, Diamondbacks, das ist ziemlich sicher, dass die mit dabei sein werden. Wie gesagt, das letzte Ticket geht meiner Meinung nach irgendwo so zwischen den Mets und zwischen den Braves aus. By the way, eben, falls man hier irgendwo gerade so Bohrgeräusche hört, das bin nicht ich, das ist gerade scheinbar mein Nachbar, der um 18.23 Uhr anfängt zu bohren.
Ja, der hat sich jetzt die Zeit genommen und jetzt legt er los.
Ich wollte es nur angekündigt haben, falls man es hören sollte und man sich über Hintergrundgeräusche...
Ich finde, das hat sich eher wie so ein schreiendes Baby für mich gerade angehört.
Vielleicht ist es auch ein schreiendes Baby, was ich gerade nicht richtig höre. Nein, es ist ziemlich sicher, es sind Bohrgeräusche. Aber das soll uns zumindest jetzt hier erstmal nicht weiter stören. Und die große Frage letzten Endes in der National League Wildcard: New York Mets oder Atlanta Braves, wer zieht in die Postseason ein? Ich glaube, da kann man es aktuell runterbrechen.
Ja, aber unser Konsens ist ja, wir gönnen es den Mets, ne?
Ja,
wir gönnen es natürlich beiden als neutrale Podcaster, aber besonders den Mets.
Ja, die Story, die dahinter steckt, die wäre schon, wäre eine schöne Story, die auch gerne dann weitererzählt werden kann erstmal.
Ja, sehe ich genauso.
American League. Fangen wir auch wieder am besten an.
Gerne.
Was denkst du, wer holt den Titel der American League West?
Ja, da habe ich mich ja auch schon im Laufe des Jahres relativ früh festgelegt, finde ich. Auch wenn die Houston Astros zeitweise, ich weiß nicht, wie viele Spiele waren sie hinter den Mariners?
Das war zweistellig zwischendurch, glaube ich, ne?
Ja, 12, glaube ich, 12, 13. Jetzt sind sie vorne und die Astros lassen das, also sind für mich der safe Pick da für den Gewinn der American League West.
Gehe ich tatsächlich 1-1 mit. Man hat jetzt das erste, ich glaube aktuell ist die Serie genau gegen die Padres, ja?
Ja.
Das erste Spiel hat man jetzt gegen die Padres verloren, dann bekommt man es noch mit den Angels, Mariners und Guardians zu tun. Ist gerade Mariners und Guardians ist natürlich nochmal sind nochmal schwere Gegner, aber ich denke, die Astros sind einfach zu abgezockt, dass die sich das irgendwie noch, diese 4 Siege Vorsprung vor den Mariners irgendwie vom Boden nehmen lassen.
Ja, das glaube ich auch nicht. Obwohl, am letzten Wochenende spielen sie nochmal 3 Spiele gegen die Mariners. Und da könnte es nochmal spannend werden. Ich glaube es zwar nicht, aber rein theoretisch könnte das passieren. Und ich meine, wenn ich die letzte Saison richtig im Kopf hatte, war letztes Jahr auch relativ am Ende, wenn nicht auch das letzte Wochenende, die Serie Astros gegen Mariners. Und auch in dieser Serie hat sich der Division-Sieger entschieden, meine ich.
Ja, das war, da waren die Rangers, Astros und Mariners, die waren alle fast irgendwie gleich auf. Ne? Die hatten fast alle den gleichen Win-Loss-Record. Also das war wirklich ganz, ganz wildes Sprint, was man sich da abgeliefert hatte. Mariners bekommt es noch mit den Yankees, Astros auch und den Rangers und auch den Oakland Athletics zu tun. Also natürlich haben die Mariners ist eigentlich auch schwierig, abgesehen jetzt von den Rangers und den A's. Also ich denke, Yankees, Astros ist auch schon eine Ansage definitiv. Also Ja, auch schwierig, aber ich denke, 4 Siege Vorsprung, das lassen sich die Astros nicht vorbringen.
Nee, glaube ich auch nicht.
AL Central, lassen sich die Guardians die 5 Siege Vorsprung von den Royals noch vom Boden nehmen?
Nein. Also so spannend die Division zwischenzeitlich war, weil die Twins ja auch so ein bisschen mal reingelugt haben ins Rennen um die Division-Krone. So eindeutig ist es jetzt für mich, muss ich sagen.
Ist halt nur die Frage, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, was passiert mit den 3 Teams dahinter? Die Royals, Twins und Tigers haben alle noch theoretische Chancen, es in die Postseason zu schaffen über die Wildcard. Die Royals 82-69, Twins 79-71 und Detroit Tigers 78-73. Und dann gibt es ein Team, das fällt ein bisschen hinten rüber, die Chicago White Sox mit 36-115. Aber hey, 3 Spiele in Folge gewonnen.
Ja.
Ich glaube, sie müssten 9-3 die Saison jetzt noch beenden, um den Negativrekord nicht zu schaffen. Ich glaube, das wird auch relativ schwierig.
Ja, aber die haben immerhin noch Ziele, ne?
Das muss man definitiv so sagen. Man kann sich auch nur steigern, schlechter kann es gar nicht mehr werden.
Eben.
American League East, Yankees, Orioles. Und ich weiß, dass in den letzten Recap, den wir gemacht haben, war so ein bisschen mein Hot-Take, dass die Yankees so ein bisschen vor den Orioles davonlaufen werden. Sie sind jetzt nicht davongelaufen, aber sie haben sich einen kleinen, aber feinen Vorsprung geholt. Reicht der bis zum Saisonende?
Ja, also ich bin mittlerweile auch bei den Yankees. Ich habe die Orioles eigentlich immer so ein bisschen vorne gesehen. So im Laufe der Saison, muss ich sagen. Aber jetzt hat sich das doch relativ klar in Anführungsstrichen herauskristallisiert, dass die Yankees da die Division-Krone klar machen. Vielleicht hat der Jazz Chisholm-Effekt ja dazu beigetragen.
Definitiv. Also war eine gute Versteckung. Gerade am Anfang hat er wirklich echt stark abgeliefert. Aber wir kommen vielleicht nochmal auf die Yankees und auch auf die Guardians zu sprechen. Das sind nämlich die beiden Teams, die sich in der American League einmal darum kämpfen, wer den Number One Seed holt. Beide 87 Siege. Die Astros mit 81 haben da eigentlich kaum Chancen, den Number One Seed zu holen. Die New York Yankees bekommen es jetzt noch zum Ende der Saison ja aktuell mit den Mariners oder jetzt mit den Mariners zu tun, dann die Athletics, dann die Orioles zum Spitzenspiel nochmal und zum Abschluss gegen die Pirates. Welche Note gibst du dem Restprogramm jetzt erstmal?
Oh, schwierig. Ich will nicht wieder 3 sagen. Dazu tendiert man ja irgendwie. Ne? Was hättest du gesagt?
Was hätte ich jetzt großartig gesagt? Also mein Gedanke war jetzt auch tatsächlich erstmal eine 3 zu geben. Das Spiel mit den Orioles ist natürlich schon sehr, sehr hart. Die Mariners kämpfen auch noch drum. Athletics ist eine 3. Wenn wir diese Milchmädchenrechnung wieder durchgehen, 2 schwere, 2 einfache, was heißt in Anführungszeichen einfache, dann ist es eine 3. Komme ich, gleiche Bewertung für alle.
So nämlich, in guter alter Lehrermanier.
So sieht es nämlich aus. Wir haben hier keine Lieblinge. Die Guardians allerdings jetzt aktuell mit den Twins. Twins ja schon gerade angekündigt, immer noch Chancen in die Postseason einzuziehen. Dann gegen die Cardinals, dann gegen die Reds und zum Abschluss gegen die Astros. Haben wir da wieder eine Milchmädchenrechnung?
Ja, gleiches Recht für alle, würde ich sagen. Ne?
Es ist auch wieder eine 3. Also von daher wird das auch dort zwischen den Guardians und zwischen den Yankees auch wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer den Number One Seed wird. Du müsstest dich festlegen, Yankees, Guardians, wen lockst du auf Nummer 1 ein?
Yankees.
Ja, gehe ich tatsächlich mit. Guardians dann auf 2 und die Houston Astros den dritten Seed sozusagen. Und das gleiche machen wir jetzt nochmal im Wildcard Race, der American League. Was schon so irgendeine Division dahinter sagen. Das ist einfach das Wildcard Race der American League.
Ja.
Baltimore Orioles aktuell 84-66, nahm den ersten Platz inne. Dann direkt dahinter die Kansas City Royals mit 82-69. Dann folgen die Minnesota Twins mit 79-71. Dann unterm Strich sind aktuell die Detroit Tigers mit 78-73, die sich wahnsinnig angekämpft haben. Dann die Seattle Mariners mit 77-73. Und dann würde ich jetzt die Schlussstrich ziehen, die Boston Red Sox hätten jetzt mit 75-75 eigentlich kaum Chancen mehr, es realistisch in die Postseason einzuziehen. Würdest du da auch die Schlusslinie drunter ziehen?
Ja, gehe ich absolut mit.
Top, perfekt. Dann machen wir das gleiche Spiel nochmal, die Baltimore Orioles Ich meine, die sind relativ safe tatsächlich in der Postseason drin.
Von daher sind für mich auch safe.
Von daher brauchen wir, glaube ich, da jetzt nicht mehr großartig den restlichen Schedule mit angucken. Das ist ziemlich sicher eingeloggt. Die Kansas City Royals mit 82-69 sind eigentlich mit aktuell fast 3-7 Vorsprung ziemlich safe auch mit drin. Wir gucken aber da nochmal vielleicht eben kurz rein, gegen wen bekommst die Royals noch zu tun. Das ist jetzt aktuell gegen die Detroit Tigers. Erstes Spiel hat man verloren mit 6-7. Dann kommen die San Francisco Giants. Dann geht es zu den Washington Nationals. Und dann muss man zu den Atlanta Braves nochmal. By the way, am 18. September haben die Kansas City Royals das Special Oktoberfest. Also falls jemand heute oder morgen nach Detroit fliegt, Oktoberfest bei den Detroit Tigers. Bei den Kansas City Royals gegen die Detroit Tigers.
Ach Gottchen.
Was, es ist ein tatsächlich noch ein toughes Programm. Detroit Tigers, schwieriger Gegner, aber Detroit Tigers ist ja noch überraschend ins Race mit reingeschafft haben. Die Giants, denke ich, ist jetzt etwas einfacherer Gegner. Die Nationals ebenfalls, dann nochmal die Braves. Könnte man auch wieder mit einer, ich würde sogar jetzt in dem Fall sagen, mit einer 4 vielleicht versehen, weil die Giants natürlich auch kein Kanonenfutter sind.
Ich wäre da auch eher Richtung 4 gegangen, tatsächlich.
Dann gucken wir mal bei den Minnesota Twins. Minnesota Twins 79-71. Aktuell das letzte Ticket hätte man inne. Die Minnesota Twins spielen aktuell eine Serie gegen die Cleveland Guardians. Das erste Spiel verloren. Dann geht man zu den Boston Red Sox, dann die Miami Marlins und dann die Baltimore Orioles. Bei den Boston Red Sox ist natürlich als Gegner jetzt die Frage, wie schlagen sich die Boston Red Sox bis dahin, wenn die natürlich einen Sweep rausholen, dann sind das ist natürlich ein ganz unangenehmer Gegner. Wenn jetzt die Red Sox gesweept werden, dann wird es wieder, zumindest haben dann die Bostoner vielleicht die Saison etwas abgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen, das kann man schwierig bewerten jetzt. Ne? Aber ansonsten wäre ich da auch eher in Richtung 4-5 gegangen, weil es halt noch dieses Geschmäckle mit den Red Sox haben kann.
Ja, und du hast halt in Anführungszeichen nur die Marlins als relativ einfachen Gegner. Von daher, ich gehe da auch auf eine 5 tatsächlich, weil das kann ganz unangenehm werden.
Ja.
Last but not least, wir haben noch zwei, die Detroit Tigers aktuell nicht drin. Die, ich habe es gesehen, ich glaube, die waren vor fast einem Monat, waren die noch über 10 Siege hinter dem Wildcard Race. Jetzt ist man aktuell ganz, ganz knapp dahinter. Aktuell ja die Serie gegen die Royals, dann gegen die Baltimore Orioles, dann gegen die Tampa Bay Rays und zum Abschluss gegen die Chicago White Sox. Und die Abschlussserie kann natürlich den Detroit Tigers gegen die White Sox helfen.
Ja, ich habe jetzt heute ein Stat zu den Tigers gelesen. Sie sind seit dem 11. August das beste Team der MLB vom Rekord her.
Man nimmt es mir einfach irgendwie nicht so richtig wahr, was die Detroit Tigers sind, ne?
Und ich habe jetzt auch heute, habe ich mir Zeit genommen, als ich meine Fahrradeinheit hatte fürs Kreuzband, dass ich mir mal gezielt die Tigers angeguckt habe. Highlights, Concealed Games etc. Und das habe ich tatsächlich, ich weiß nicht, seit Ewigkeiten wieder gemacht, dass ich sie so gezielt mal wahrgenommen habe.
Vielleicht ja demnächst auch in der Postseason. Das hängt auch davon ab, wie die Seattle Mariners performen werden, die es jetzt mit den New York Yankees zu tun bekommen, die Texas Rangers, die Houston Astros und die Oakland Athletics. Das ist natürlich gerade mit den Yankees und Astros schon recht tough. Die Rangers sind raus. Könnten die Mariners noch der lachende Fünfte werden?
Für mich nicht. Also ich bin nicht hoch bei Mariners. Ich weiß, dass sie ein sehr starkes Pitching haben, Top-5-Pitching, weiß nicht, Top-3-Pitching vielleicht sogar, wenn man da in die nähere Betrachtung geht. Aber für mich ist da zu wenig offensive Power. Also die bewegen sich da beim Average, beim Betting so in schwerem Richtung White Sox. Und dann fragt man sich, was machen sie da eigentlich? Ne? Wie sind die da hingekommen? Und ich weiß nicht, ich hatte die ganze Zeit, die ganze Saison das Gefühl, dass die ihren Rekord nie gerechtfertigt haben, so wirklich, außer beim Pitching. Und darum glaube ich nicht, dass sie am Ende in die Playoffs kommen.
Dann sag doch mal, welche drei Teams bei dir sich die Spots der Wildcard holen.
Also Orioles und Kansas ist für mich safe. Ich denke, da wissen wir recht geben.
Ja.
Also da, das ist ähnliches Bild wie in der National League, finde ich, dass die ersten beiden Wildcard-Spots safe sind. Und an drei gehe ich tatsächlich mit den Tigers.
Ich kann es nachvollziehen, dass man die Tigers nimmt. Bei mir sind es auch klar Orioles, Royals, aber bei mir, ich habe deswegen extra die Einleitung gemacht, wären die Mariners der lachende Fünfte. Bei mir wären die Mariners der lachende Fünfte zum lachenden Dritten und ziehen es tatsächlich ein. Die Minnesota Twins aktuell 3-7 in den letzten 10 Spielen. Die kriegen gerade gefühlt so ein bisschen Muffensausen, würde ich einfach mal sagen. Die Tigers 7-3, Mariners 7-3 sind aktuell gut unterwegs. Und die Mariners sind dann auch nochmal wieder die Mariners sind vielleicht ein bisschen konstanter, die Detroit Tigers. Da mutmaße ich jetzt einfach mal, man hat jetzt nicht so großartig damit gerechnet und je näher du diesem Ziel gegebenenfalls kommst, desto nervöser wird man. Deswegen, ich denke, dass die Detroit Tigers letzten Endes das nicht packen würden und auch, es tut mir leid, wenn wir Tigers-Fans dabei haben. Ich habe lieber, glaube ich, vom Namen her die Mariners in der Postseason als die Detroit Tigers.
Ja, die sind irgendwie unsexy, ne? Ja, kann man so sagen. Darum, also das ging mir auch so. Und als ich dann ein paar Spiele gesehen habe, ein paar Zusammenfassungen, ein paar Stats, da fand ich die Tigers gar nicht mehr so unspannend. Die haben ein relativ junges Team, machen sich keinen Kopf und spielen seit dem 11. August einfach eine grandiose Saison, wenn man das so partiell sieht. Und dann hoffe ich auch für die, dass die es irgendwie schaffen. Selbst wenn die an der Trade-Deadline ja irgendwie als Seller aufgetreten sind, wenn wir daran nochmal zurückdenken. Ne?
Ja, definitiv. Also, es ist kurios nochmal zum Ende geworden, würde ich jetzt einfach mal so zusammenfassen. Oder wie würdest du aktuell jetzt den Verlauf der Rest oder seit Trade-Deadline, wie würdest du es zusammenfassen?
Ja, also irgendwie sind Teams nach vorne gekommen, mit denen man gar nicht mehr gerechnet hätte. Auch wenn es jetzt nicht ganz bis nach ganz vorne gereicht hat, muss man ja auch die Chicago Cubs nochmal erwähnen, die sind zwar weder Buyer noch Seller gewesen, dafür habe ich sie ja auch kritisiert, aber ich dachte, die enden irgendwo im Niemandsland und jetzt natürlich, weiß ich nicht, haben sie ein bisschen mit einer starken National League zu kämpfen, aber die haben ja trotzdem nochmal einen starken Run für sich hingelegt, damit sie überhaupt nochmal in Contention kamen, so was Playoffs angeht, ne? Also trotzdem irgendwie noch ein positives Saisonende und die Detroit Tigers sind so für mich die, was heißt Cinderella-Stories, ne? Also die Detroit Tigers definitiv mehr Cinderella als die Cubs, weil das, da sieht man mal, wie unvorhersehbar so Baseball ist, ne? Das ist immer wieder schön. Ich glaube, das kann auch nur passieren, weil wir einfach so viele Spieler haben, ne? Da so einen Moment einfach festzuhalten, welches Team jetzt gut oder schlecht ist, das ist halt so kurzweilig im Baseball.
Das klingt schon gefühlt gerade wie Poesie bei dir.
Ja.
Ich bin gerade mal parallel so ein bisschen dabei, einfach mal unser Playoff-Picture so ein bisschen gerade aufzudröseln. Bei mir wäre es jetzt National League Number One, wären die Dodgers, die wären dann in der NLDS ja gesetzt. National League Nummer Zwei wären dann die Philadelphia Phillies. Die Philadelphia Phillies würden dann bei mir auf den Sieger treffen von Nummer 3 und Nummer 6. Jetzt habe ich aber gerade leider meine Dokumente verloren gebracht. Sonst mach mal bei dir gerne weiter, wie es bei dir aussehen würde, bevor ich gleich hier weitermache.
In der National League habe ich ja gesagt, dass die Phillies gewinnen. Also die hätten den ersten Spot, den zweiten hätten, ja, das ist jetzt eine gute Frage. Also zwischen Brewers und Padres habe ich mich ja nicht festgelegt. 2 und 3 wären dann Brewers und Padres. Und je nach dem, in welcher Konstellation wird ein Team, ich gehe mal jetzt von den Padres aus, in der Wildcard-Round spielen und Team 6 empfangen.
Okay, dann ich habe jetzt meine Dokumente auf, das heißt, ich kann jetzt auch noch wieder gucken. Also bei mir National League in Nummer 2, Philadelphia Phillies in der NLDS würden auf den Sieger treffen zwischen den Atlanta Braves und den San Diego Padres. Also Padres würden auf die Braves treffen. Ach nee, ja. Ich habe einen Gedankenfehler drin, sorry.
Du hast einen Gedankenfehler.
Die Brewers würden auf die Braves treffen, das ist richtig, ne?
In deiner Konstellation ja.
Ja, Braves würden auf die Brewers treffen und 5-4 wären dann nur die Padres gegen die Diamondbacks.
Ja.
Die würden auf die Dodgers treffen. Das tut mir gerade gedanklich sehr doll weh, wenn ich daran denke. Ich habe keinen Bock, wenn wir gegen die Padres rausfliegen, dann skippe ich 8 Folgen am Stück.
Ja, aber auch nur, wenn die, Warte mal, die spielen ja nur gegen die Padres, sollten die Brewers ihr Spiel gegen die Braves gewinnen. Ja. Aber wenn die Braves gewinnen, würden die Dodgers stimmt. als Top-Seed ja. ja gegen die Braves spielen.
Ja, stimmt, vollkommen. Wollen wir mal rübergehen in die American League?
Ja. Wobei ich den Gedanken noch ganz gerne festhalten möchte, wenn die Padres in den Playoffs die Dodgers rausschmeißen, wird das, glaube ich, meine Lieblingsfolge im ganzen Jahr. Und da können sich auch alle jetzt schon drauf freuen, falls das passiert.
Wann ist das? Ist das Anfang Oktober? Nein, National League Divisional Series muss. Ich bin Mitte Oktober, bin ich im Urlaub, deswegen habe ich dann
ja. Hätte ich jetzt auch gesagt an deiner Stelle.
Gehen wir mal schnell zur American League rüber. Nummer 1 sind ja bei mir, oder haben wir beide ja gesagt, die Yankees. Die Yankees würden auf den Sieger treffen zwischen 4 und 5. Das sind dann die Orioles und die Royals.
Ja. Außer wenn 6 gegen 3 gewinnt. Also wenn bei dir Mariners gegen Astros gewinnen.
Ja, machen wir es anders. Zwischen 5 und 4 wäre bei uns Orioles gegen Royals. Das ist, glaube ich, erstmal einfacher. Das wäre American League Wildcard-Spiel. Und 6 gegen 3, das wären dann bei mir die Mariners, die auf die Astros treffen würden.
Ja.
Und bei dir wären es die Tigers, die dann auf die Astros treffen würden.
Ja.
Und Tigers-Astros klingt jetzt nicht so sonderlich sexy, finde ich. Aber spielerisch wäre es ja dann verdient. Wer einzieht, der hat es spielerisch verdient und von daher kann man da dann wirklich nur den Hut vorziehen.
Eben.
Ich glaube, da kann man einen Punkt runter machen.
Perfekt.
Sehr schön. Ja, aber wir haben ja noch, wie gesagt, ungefähr fast 2 Wochen Baseball und nächste Woche wird wahrscheinlich das Ganze schon wieder ein bisschen anders aussehen und dann kann man nochmal wieder genauer drüber philosophieren. Aktuell haben wir das Ganze mal eben kurz ein bisschen uns angeschaut. Das heißt, wir gucken mal so ein bisschen, was jetzt auch am Wochenende uns bevorsteht. Da haben wir nämlich das erste Spiel, was wirklich, wie wir gerade schon festgestellt haben, definitiv Playoff-Ambitionen hat. Die Tigers sind zu Gast bei den Baltimore Orioles. Das ist eine 4-Game-Series. Tigers, Orioles, was denkst du?
Ich tippe 2-2.
Ein 2-2. Ich muss ja natürlich dann auch dem ein bisschen treu bleiben, was ich gesagt habe, dass die Tigers so ein bisschen Muffensausen kriegen. Es wird 1-3. Also die Orioles und die Serie 1-3. Zweite Serie. Arizona Diamondbacks sind zu Gast bei den Milwaukee Brewers. Ebenfalls eine 4-Game-Series.
Da bin ich mal ein wenig mutiger und sage, die Brewers gewinnen zu Hause 3-1.
Ich wollte gerade auf ein Split hinausgehen, aber ich glaube, die Diamondbacks werden so ein bisschen wieder die Answerbacks und holen die Serie 3-1.
Wow.
In Milwaukee. Ja, es ist vielleicht ein kleiner Hot-Tag sogar. Phillies gegen die Mets, unsere London Series. 4 Spiele stehen am Wochenende an.
Schwierig. Was sagst du denn?
Stimmt, ich habe dich immer anfangen lassen, ne? Aber wir haben ja eh nicht das gleiche getippt, von daher ist ja erstmal grundsätzlich in Ordnung. Ich habe ja die Mets rausgewählt, also von daher kann ich jetzt eigentlich ein 3-1 andichten, das würde ein bisschen diffus wirken. Die Phillies wollen weiter heiß bleiben, ich gehe auf ein 2-2. Das ist für beide weder Fisch noch Fleisch.
Wobei die Phillies mehr damit leben könnten. Ne?
Die könnten damit definitiv 2 Siege kannst du mitnehmen, um deinen Number One Seed zu holen.
Vor allem, wenn ich glaube, ich bleibe auch beim 2-2, weil die Mets es im direkten Duell mit den Braves dann klar machen.
Hot Take.
Ja.
Spannend ist es aber nicht nur in der MLB, spannend ist es auch in der Baseball-Bundesliga. Dort werden nämlich, läuft gerade schon die Playoffs, wir sind aktuell in der Finalserie angekommen und die Spiele werden dort immer in der Best-of-Five-Serie ausgetragen. Und da steht jetzt das entscheidende 5. Spiel an. Die Bonn Capitals bekommen die Untouchable Paderborn zu Gast, Samstag 14 Uhr, das alles entscheidende Spiel. Wer dieses Spiel gewinnt, wird also deutscher Meister. Das heißt, wenn ihr Samstag um 14 Uhr noch nichts vorhabt, dann fahrt doch gerne nach Bonn hin. Das Spiel wird in Bonn ausgetragen. Das heißt, es gibt auch einen Livestream. Das heißt, jemand, der nicht vor Ort sein kann, schaltet uns auch mal bei YouTube rein. Da ist auch Spannung vorprogrammiert und wahrscheinlich unser Interviewgast aus der vorletzten Folge, Jendrik Speer, wird, denke ich, sehr, sehr wahrscheinlich auch dabei sein. Wer das Interview noch nicht gehört hat, der sollte das auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Wer da so ein bisschen näher auch im deutschen Baseball eintauchen möchte, gerade auch Nationalmannschaft und das, was in den nächsten Jahren dort ansteht mit WBC-Qualifikation, EM im eigenen Land und gegebenenfalls Olympia 2028, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Interview. Genauso wie diese Folge wieder jetzt mit dir, Kevin, nach ein wenig Urlaubsverzögerung und generell Verzögerung, wo wir wieder hier waren. Und der Praktikant weiß Bescheid, dass er beim nächsten Mal das Intro spielen muss. Kevin, irgendwelche letzten Worte jetzt hier noch?
Go Mets.
Go Dodgers für den Number One Seed in der National League East. Haut rein, viel Spaß beim Baseball, schauen und bis dann, ciao.